Gegen Mittag am folgenden Tag erreichten sie eine kleine Stadt, vor der sich ein Schutzwall aus Lehm erhob. Seltsamerweise herrschte ein recht dichter Verkehr in der anderen Richtung. Große Karren rumpelten an Rincewind und seinen Begleitern vorbei. Hirten und Bauern trieben ihr Vieh am Straßenrand entlang. Alte Frauen schleppten Heustapel und vollständige Kücheneinrichtungen. Eine solche? Der Zauberer wandte sich an einen Mann, der einen mit Kindern beladenen Wagen vor sich herschob. Er schüttelte den Kopf. »Nein, es ist der Stern, Freund«, sagte er. »Er glüht oben am Himmel.« »Wo sonst?« »Es heißt, am nächsten Silvestertag wird er auf uns herabstürzen, die Meere verdampfen, alle Dörfer der Scheibenwelt verbrennen und Könige stürzen.« In bedeutungsschwangerem Tonfall fügte der Mann hinzu, »Angeblich verwandeln sich die Städte dann in Glasseen. Ich ziehe mich in die Berge zurück.« »Um dich in Sicherheit zu bringen?« fragte Rincewind skeptisch. »Nein, wegen der besseren Aussicht.« Sie ritten durch stille und fast völlig leere Straßen. Cohen betrachtete die Ladenschilder von Händlern und Handwerkern und nach einer Weile zügelte er sein Ross.
»Dieses Geschäft ist genau richtig«, sagte er. »Wir wollen heiraten. Sucht ihr inzwischen nach einem Tempel samt Priester? Wir treffen uns später.«
Rincewind las die Schrift über dem Fenster. »Ein Juwelier?« fragte er.
»Es soll eine Überraschung sein.«
»Ich könnte auch ein neues Kleid gebrauchen«, sagte Betan.
»Ich stehle dir eins.«
Der Ort wirkte irgendwie bedrückend, fand Rincewind, düster und ausgesprochen seltsam. Jede Tür zeigte das mit roter Farbe aufgetragene Zeichen eines roten Sterns. »Dieser Stern unterscheidet sich von den anderen«, verkündete eine Stimme. »Groß Atuin ist an den Strand des Universums gekrochen und hinter ihr erstreckt sich der große Ozean des Weltraums.« »Woher weißt du das?« fragte Zweiblum. Rincewind zwinkerte verwirrt. »Was? Was du gerade sagtest über Strände und Ozeane?« »Ich bin völlig still gewesen.« »Nein, das bist du nicht, du Blödmann«, entfuhr es Betan. »Wir haben dich deutlich gehört und außerdem gesehen, wie sich deine Lippen bewegten.« Rincewind schloss die Lider und beobachtete mit seinen inneren Augen, wie sich der Zauberspruch hinter dem Gewissen verkroch und leise vor sich hin murmelte. »Na schön, schon gut«, stöhnte er. »Kein Grund, gleich zu schreien. Ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich weiß es einfach.« In diesem Augenblick kamen sie um eine Ecke. Das Viertel bot sich als ein wirrer Komplex aus kleinen Anbauten, stummelförmigen Erweiterungen, zu Tempelzwecken umfunktionierten Wohnungen, Dachstubenkirchen, Kellerbeichtzentren, Andachtsplattformen, klerikalen Meditationsnischen, Gebetsbalustraden, Halleluja-Galerien und Opferalkoven dar. Normalerweise brannten mindestens 300 verschiedene Weihraucharten und in den meisten Fällen erreichte der allgemeine Lärm Schmerzschwellenniveau, denn jeder Priester war hier ebenso eifersüchtig wie laut darauf bedacht, die Aufmerksamkeit möglichst vieler Gläubiger zu gewinnen. In diesem besonderen Fall aber herrschte eine sonderbare Stille, die noch beunruhigender wirkte, weil sich Hunderte von furchtsamen und zornigen Menschen eingefunden hatten und auf irgendetwas zu warten schienen. Jemand kletterte auf die Plattform. Ein schlanker, hochgewachsener Mann mit löwenzahnartigem Haar. Die Menge jubelte nicht, gab nur ein kollektives Seufzen von sich. Kurz darauf erklang seine Stimme. »Wo waren die Götter?« fragte der Mann. »Sie seien verschwunden. Vielleicht habe es sie nie gegeben. Wer könne behaupten, jemals einem Gott begegnet zu sein? Und nun komme der neue Stern als Verderbensbote.« In diesem Sinne fuhr die ruhige und gesetzte Stimme fort, benutzte Worte wie »läutern« und »reinigen« und »säubern«. Wo waren die Zauberer? Warum wirkte die Magie nicht mehr? Ob sie jemals funktioniert habe oder nur ein Traum gewesen sei? Eine Gruppe am Rande der Menge murmelte und deutete auf Rincewind. Der griff nach den Armen seiner Gefährten und zog sie um die Ecke. Er deutete auf die Pferde. »Lasst uns aufsteigen und von hier verschwinden«, schlug er vor. »Ich habe ein ungutes Gefühl.« Eine Hand legte sich ihm auf die Schulter und Rincewind drehte den Kopf. Zwei trübe Augen, die in einem großen, kahlen Schädel saßen, der seinerseits auf einem breiten, muskulösen Körper ruhte, beobachteten sein linkes Ohr. Ein roter Stern war auf die Stirn des Mannes gemalt. »Du siehst wie ein Zauberer aus«, sagte er, und seine Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass dies höchst unklug und möglicherweise fatal war. »Wer? Ich?« entgegnete Rincewind nervös. »Oh, nein, nein, ich bin ein Kanzlist, ein einfacher Beamter, weiter nichts, ja, genau.« »Ich glaube, du bist ein Zauberer«, sagte der Mann. »Hör mal«, erwiderte Rincewind mit besorgter Geduld, »wenn ich wirklich ein Zauberer wäre, könnte ich Magie beschwören, nicht wahr? Dann hätte ich dich längst in eine Kröte verwandelt, und da das bisher nicht geschehen ist, bin ich nur ein Kanzlist.« Seine Logik erfüllte ihn mit Stolz. »Wir haben alle Zauberer getötet«, sagte einer der anderen Männer. »Nun, einige liefen fort, aber die übrigen brachten wir um. Sie ruderten mit den Armen und riefen unverständliche Worte, doch es passierte überhaupt nichts.« Rincewind stellte fest, dass man ihn, seine Gefährten und auch den Koffer irgendwie von den Pferden getrennt hatte. Er holte tief Luft. »Er wird mich töten«, dachte Rincewind. »Jetzt ist es soweit. Ich kann nicht einmal mehr blöffen. Ich bin ein doppelter Versager, sowohl in der Magie als auch in der Kunst des Täuschens.« Hinter seiner Stirn rührte sich der Zauberspruch. Rincewind spürte, wie er ihm Eiswasser gleich durchs Hirn spülte und sich vorbereitete. Ein kaltes Prickeln rann ihm den Arm hinab. Wie von selbst kam seine Hand in die Höhe. Mit einer völlig fremden Stimme, sie klang alt, und Rincewind glaubte, in ihr das Rascheln von Papier zu hören, rief sie donnernd eine Beschwörung. Oktarines Feuer löste sich von seinen Fingerspitzen, zitterte irrlichternd über den muskulösen Leib des bulligen Mannes, hüllte ihn in eine glitzernde Wolke, die aufstieg, einige Meter über der Straße verharrte, funkenstiebend auseinanderplatzte und sich schlagartig verflüchtigte. Der Mann verschwand spurlos. Es blieben nicht einmal kleine Rauchfetzen zurück. Rincewind starrte verblüfft auf seine Hand. »Magie«, hauchte Rincewind aufgeregt und machttrunken. »Ich habe echte Magie beschworen.« »In der Tat«, beruhigte ihn Zweiblumen. »Soll ich noch einmal zaubern?« bot Rincewind an. Er zeigte auf einen nahen Hund und machte »Huh«. Das Tier sah ihn verständnislos an. Irgendwo hinter ihnen näherten sich hastige Schritte, und plötzlich sahen sie sich mehr als 10 Sternenleuten gegenüber. Betan griff nach der schlaffen Hand des Zauberers und hob sie drohend. »Bleibt stehen«, rief sie. »Passt bloß auf«, keifte Zweiblumen. »Wir haben einen Magier und schrecken nicht davor zurück, Gebrauch von ihm zu machen.« »Wir meinen es ernst«, bestätigte Betan und richtete Rincewinds Arme wie 2 Kanonenrohre aus. »Wo ist der Koffer?«, zischte Betan hinter Rincewinds Rücken. Zweiblumen sah sich um. Von der Truhe war weit und breit nichts zu sehen. Erstaunlicherweise hatte der Zauberer den gewünschten Effekt auf die Sternenleute. Es kam zu einem nicht unerheblichen Durcheinander, als die Männer versuchten, hintereinander in Deckung zu gehen. »Wohin ist die Kiste verschwunden?« »Woher soll ich das wissen?«, erwiderte Zweiblumen. »Nun, sie gehört dir.« »Es geschieht häufiger, dass ich keine Ahnung habe, wo sich der Koffer befindet.« Den Sternenleuten fiel allmählich auf, dass alles verdächtig still blieb. Langsam rückten sie vor und beobachteten dabei argwöhnisch die Arme des Zauberers. Zweiblumen und Betan wichen zurück, und der Tourist sah sich um. »Betan?« »Ja«, entgegnete sie, ohne die näher kommenden Gestalten aus den Augen zu lassen. »Wir sind in eine Sackgasse geraten.« »Ich schätze, dann sind wir erledigt«, murmelte die junge Frau. »Glaubst du, es nützt etwas, wenn ich ihnen erkläre?« Hinter ihm knisterte etwas. Es war eigentlich nicht in dem Sinne ein Geräusch, eher eine feine Veränderung in der Struktur der Luft. Die grauen Gesichter vor ihm verwandelten sich in erschrockene Fratzen, und die zu ihnen gehörenden Körper wirbelten herum und stürmten fort. »Was ist denn jetzt los?« entfuhr es Bethan, die Rincewind wie einen Schild hielt. Der Zauberer hatte inzwischen das Bewusstsein verloren. Zweiblum drehte sich langsam um und sah ein großes Schaufenster, hinter dem sonderbar anmutende Waren lagen. Sein Blick glitt über den Perlenvorhang am Eingang, verharrte dann auf einem großen Schild. Die Buchstaben der Aufschrift tanzten unsicher umher und versuchten sich in der richtigen Reihenfolge anzuordnen. Schließlich las der Tourist: Taumaturgische Utensilien, Krale, Bratpfannen, 4 goldene Eier, Amulette, Narrensilber und Alchemistenblei, gegründet irgendwann, Kredite nur am Ruhetag. Sonderangebote? Keine.